Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Wolfgang Matejka, Gesellschafter und Asset Manager beim Matejka & Partner Asset Management aus Wien.
Und hier ist Andi Groß, ganz herzlich willkommen beim Börsenradio. Herr Matejka, in unserem letzten Interview, also kurz nach der US-Wahl, da hatte ich Sie gefragt, ob das jetzt der Knall war, den Europa braucht, um wach zu werden, um endlich in die Puschen zu kommen. Jetzt ein paar Monate später muss ich die Frage vielleicht sogar noch erweitern, ein bisschen anders formulieren. Ist Europa mit dem Rauswurf des ukrainischen Präsidenten Selenskyj aus dem Weißen Haus endlich in die Puschen gekommen? Hat man kapiert, diese transatlantische Brücke, sie ist kaputt, das wird nichts mehr, das müssen wir jetzt selber machen.
Ja, also ich glaube, dass dieses Erlebnis, diese Erfahrung, diese Schulmeisterei, die da stattgefunden hat und die in Wirklichkeit auch massiv inszeniert gewirkt hat, Gedanklichkeiten ausgelöst hat, wie weit ist man bereit zu gehen, um so ein inszeniertes Gehabe vor der Weltöffentlichkeit durchziehen zu wollen? Und ob das der J.D. Vance ist, der da hier quasi den öffentlichen Kotau von einem Selenskyj erwartet hat, oder die Kommentare von einem Donald Trump, der sich dann auch darüber hinweg noch mehr und noch stärker profiliert wollte, wie ein unintelligenter Oberlehrer, der sich in seiner Autorität durch einen Drittschüler untergraben fühlte. Und danach sagt, es war gut TV. Also das sind Dinge, die jetzt wirklich lang und laut nachdenken lassen und auch die europäischen Staaten dazu bewogen haben, hier diesbezüglich auch zu agieren. Es waren sehr viele Kommentare, die nicht nur hier in den Medien gekommen sind, sondern vor allem in den jeweiligen Parlamenten. Und meines Erachtens, da gibt es ein paar, die sind richtig, richtig gut. Und die haben aber die Konsequenz in sich signalisiert und getragen, dass wir uns auf den Partner USA zumindest eine Zeit lang nicht verlassen können und die Dringlichkeit durch den Ukraine-Krieg auf der anderen Seite eigentlich von uns massive Tätigkeiten einfach verlangt. Und dass jetzt ein Merz über seinen Anführungszeichen Schatten, vielleicht war es gar keiner, vielleicht war es eh beabsichtigt, drüber springt und dieses Riesenbudget in Gang setzt, mit der Drohung, sonst die Koalition mit der SPD nicht passieren zu lassen, war eine Notwendigkeit, die nicht nur die Kapitalmärkte, sondern eigentlich so sehr viele europäische Politiker als eine solche erkannt haben. Und deswegen wird dieser Weg auch weitergehen, auch wenn er meiner Ansicht nach, selbst wenn diese 500 Milliarden plus die anderen auf 800 erhöht, riesengroß sind, diese Summen sind noch nicht genug.
Die Geschwindigkeit, das ist eine affenartige Geschwindigkeit, in der die neue deutsche Regierung, die noch gar nicht ansatzweise im Amt ist, das ist Rambo, Zambo, whatever it takes, Billionen, Doppelwumms-Paket. Also gestatten Sie mir die Bemerkung, ja. Österreich hat ja 5 Monate gebraucht, um eine Regierung zu bilden. Und ja. Deutschland schafft das Ganze ohne Regierung.
Wir müssen sparen.
Geht jetzt so Politik?
Die Frage ist eigentlich die, mit diesem Krieg in der Ukraine hat man natürlich ein Drohpotenzial, das man enorm rasch behandeln muss, und zwar als Ersatz für jeweilige US-gescheiterten Gespräche. Weil hier das Gesicht zu verlieren ist für einen Donald Trump möglicherweise genauso gefährlich, als den Deal mit der Ukraine dann doch nicht gemacht zu haben. Unter dem Aspekt werden wir wahrscheinlich in Europa noch ein bisschen von den USA beschützt werden. Allerdings dessen Vorgangsweise gegenüber dem Putin ist im besten Fall plump oder taktisch durchsichtig zu bezeichnen. Alle anderen alternativen Erklärungen würden sich mit einer gewissen dahinterstehenden Gemeinsamkeit im Empfinden befriedigen müssen. Und das ist, glaube ich, nicht gut zu wissen, dass die Amerikaner in Wirklichkeit Europa opfern würden, um mit dem Putin keinen Streit zu haben. Also solche Dinge, die stehen jetzt im Raum, auch im politischen Investmentraum. Ich glaube, dass die europäische Rüstung, soweit man es sich leisten kann, diese Informationen zu erhalten, gar nicht so schwach ist. Wenn alle gemeinsam ziehen, gehört eine gewisse Form der Disziplinierung auch dieser Randbereiche wie Ungarn zum Beispiel dazu, die sich hier eben als blockierende Maßnahme hineinbringen. Vielleicht wäre der nächste Schritt nach dieser Budgetrevolution in Deutschland der, auch die europäische Abstimmungserfordernisse im Falle einer kriegerischen oder sonstigen Aggression einem anderen Momentum unterwerfen zu können als dem 100-prozentigen positiven Quorum. Ich glaube, da ist sinnlos, da binden wir uns einen Fuß ans Bein und wollen gleichzeitig 100 Meter laufen. Also das würde ich einem Viktor Orban nicht zubilligen wollen, dieses Recht zu haben, oder jedem anderen natürlich auch nicht. Und dann wird noch etwas kommen müssen. Diese Investitionen sorgen natürlich dafür, dass die Budgets der einzelnen Staaten belastet bleiben und alternative Investmentquellen oder Finanzierungsquellen sich als ergänzende Möglichkeit auftun. Ich habe in diesem Zusammenhang früher schon einmal darüber gesprochen, ob nicht der private Investor hier in Form von Private-Public Partnerships eigentlich eine Art Finanzierungsquelle darstellt, die willigst auch hier einzutreten bereit ist. Sprichwort die Brücke über den Rhein, die ist jetzt in Form von 3 Millionen privater Investments gebaut worden. Kostet keinen Eurocent dem Staat oder dem Land, aber dafür jeder, der da drüber fährt, der kriegt seine Plankette, die jetzt keine Maut für ihn bedeuten würde. Und Ähnliches setzt wieder das Mautsystem als Voraussetzung hinein. Da haben wir vielleicht in Österreich den einen oder anderen guten Wert, der davon profitieren könnte. Aber dass hier eine Art Spirale in Gang kommt, die auch das Privatvermögen, das nach wie vor ungefähr das Doppelte vom GDP auch in Deutschland und auch in Österreich darstellt, in die, sagen wir so, in Bewegung.
Was macht man jetzt? Da werden die Geldschleusen aufgemacht in Berlin. Wien wird man sich ähnliche Gedanken dann irgendwo machen. Und als Anleger heißt das jetzt all in bei allem, wo Verteidigung draufsteht, wo Infrastruktur draufsteht?
Das ist natürlich der kurze Reflex und das haben wir auch gesehen, dass dieser Reflex ein sehr ausgeprägtes Momentum in sich trägt. Warum? Weil die Effizienzen der Anbieter im Bereich Zertifikate oder ETF oder sonstige verpackten Assets unglaublich hoch geworden sind. Das ist einen Tag danach, wenn nicht gleich am ersten Tag, sind schon die Angebote gekommen, was dann nicht alles auf einen Klick zu kaufen wäre an Basket. Und die haben natürlich etliche Unternehmen komplett überfordert im Free Float, weil da enorm viel auch angstgetriebenes Geld in diese Sektoren hineingeschossen ist. Da braucht es eine gewisse Form der Realitätsfindung, weil du kannst jetzt nicht 4000 Panzer im Stand herstellen. Das braucht Zeit. Auch die Zulieferer brauchen Zeit, sich auf das einzustellen. Die Facilitäten hier vom Stahl bis zum Getriebe, bis zur Munition, das sind alles Dinge, die jetzt ihre eigenen Kreisläufe haben. Die werden natürlich jetzt beschleunigt, aber das ändert sich nicht, dass das alles doch eine gewisse Form von Zeit benötigt. Und das muss auch im Kapitalmarkt erkannt werden und auch dort ankommen. Wie viele ist realistisch? Das heißt, wenn du dir jetzt Kurs-Gewinn-Verhältnis im Bereich von 40 bis 50 leistest, dann heißt es ja, dass die dahinterstehende Dynamik zumindest etliche Jahre, wenn nicht Jahrzehnte anhält, um diese Bewertungen dann am Ende auch rechtfertigt zu haben. Und da habe ich natürlich meine Zweifel und Hoffnung, dass das jetzt nicht der Fall ist, denn das würde bedeuten, dass dieser Ukraine-Konflikt oder welcher Konflikt auch immer militärischer Natur die nächsten 5 Jahre mindestens noch anhält. Und ich hoffe nicht, dass das so der Fall ist.
Um jetzt ein Panzer zu bauen, das dauert, und Munition, das dauert, bin ich voll dabei. Ich will sogar noch weiter drehen. Jetzt geht ja die Diskussion los, brauche ich denn überhaupt Panzer? Oder in der Ukraine haben sie ja mit Drohnen gekämpft. Muss ich jetzt nicht ein Drohnenprogramm irgendwo entwickeln? Also worauf ich hinaus möchte,
ja,
was nützt das ganze Geld, wenn die Bürokratie auf der anderen Seite bremst oder zunächst einmal nicht mitzieht? Also von Bürokratie haben wir ja reichlich. Ich nehme an, das ist in Österreich ähnlich.
Das fehlt in dem ganzen Programm. Das ist de facto das Missing Link, ohne dem es nicht geht. In dem Moment, wo du jetzt plötzlich in Deutschland 500 Milliarden zu verteilen hast, na, da fühlt sich ja jeder, der wichtig ist, um hier eine Unterschrift oder einen Stempel drauf zu knallen, erst recht berufen, das in seiner persönlichen Wichtigkeit etc. ganz bewusst zu machen und sichtbar zu sein dabei. Die muss man disziplinieren, es geht nicht anders. Das ist auch der Auftrag der Europäischen Kommission, hier in diese Richtung zu agieren, die selbst halt ein administrativer Moloch geworden ist. Also das ist schon in irgendeiner Weise mit den Eulen Athen etc. ganz eng verwoben. Ich glaube, dass Angst und eine Art Unberechenbarkeit der USA als ewiger Partner, der jetzt wegfällt, durchaus auch eine beschleunigende Funktion hier inne hat. Ich erinnere an das Thema SARS-CoV-2, als in Corona-Zeiten sich bestimmte bürokratische Prozesse blitzartig beschleunigen haben lassen. Ich denke nur an das ganze Thema LNG, wo es keine Energie in Deutschland geben hätte können und plötzlich sind 3-jährige wartende Prozesse innerhalb von einer Woche abgehakt, genehmigt worden. Brunsbüttel, Stade, überall sind plötzlich die LNG-Terminals innerhalb von kürzester Zeit möglich gewesen, wo vorher jeder Bürgermeister gemeint hat, das geht sicher nicht. Also solche Dinge, würde ich meinen, wären in diesen Zeiten jetzt, wo wir halt mit einem erhöht emotionalen Angstreflex auch unsere Politik betroffen sind, durchaus an der Agenda, hier beschleunigt zu werden. Ich wünsche mir natürlich kein Dodge-System in Europa, wie es der Elon Musk da drüben aufführt, weil man merkt, dass dort einfach übers Ziel geschossen wurde und man in Wirklichkeit den gegenteiligen Effekt schafft. Es wird alles langsamer dort drüben, weil halt die entsprechenden Genehmigungen oder die entsprechend logischen Prozesse ins Stocken kommen, weil die Besetzungsnotwendigkeit auch dort vorhanden ist. Aber in Europa, insbesondere in Deutschland, glaube ich, dass das Thema Bürokratie mittlerweile einen so einen Aufwand darstellt, das ist komplett absurd geworden. Also wirklich, also so sehr ich mir das schon vor 5 Jahren gewünscht habe, dass es sich hier um einen logischen Prozess oder einen Erkenntnisgewinn handelt, der dann in einer Art Reduktion führt, so sehr bin ich nach wie vor enttäuscht, dass das bis dato noch immer nicht passiert ist.
Trump wird von führenden deutschen Medien jetzt als Rechtspopulist bezeichnet, der die Demokratie in den USA in eine Autokratie umwandelt. Also, dass er sich dabei auch selber widerspricht, das merkt er vermutlich auch selber gar nicht. Wann fällt denn endlich bei der Trump-Man-Show der Scheinwerfer von der Decke? Ist das noch real? Muss man sich überhaupt Gedanken machen um den Irren? Oder gibt es eine andere Perspektive, einen anderen Approach, dass man sagt, ich soll der noch machen, was er will? Ich gucke mal
die Wirtschaft an. Es gibt viele, die versuchen, die Agenda, die dahinter steht, zu erkennen, ob das jetzt die Agenda 2025 ist oder irgendein Think Tank, wo sich ein Donald Trump und seine Vasallen halt sieht, die ihre Ideen oder ihre Wirtschaftsansichten holen. Ich glaube, es gibt halt diesbezüglich keine belastbare Sicherheit, die seine Politik rechtfertigen lässt, weil er eben zu stark schwankt in seinen Agenden. Die dahinterliegende Intelligenz würde ich jetzt nicht grundsätzlich voraussetzen, sondern es ist eher eine Art medialer Populismus, der sich halt an den Reaktionen orientiert. Aber ich glaube, dass es eine Korrektivkomponente gibt. Das ist in Wirklichkeit die Wirtschaft und es ist auch der Kapitalmarkt. Da sind wir wieder hier bei den aufmerksamen Schiedsrichtern diesbezüglich. Auf der einen Seite hast du einen Wirtschaftswachstumsprozess, der derzeit mit 1,8% für die nächsten Jahre von der Fed als relativ gering bezeichnet werden kann. Auf der anderen Seite hast du eine Inflation, die sich durch die Tarifmodelle eigentlich nicht so leicht einbremsen lässt. Sie wird zwar kurzfristig sein, aber in der Kurzfristigkeit, auch wir hatten mit den Energiepreisen eine kurzfristige Inflation und die Notenbanker sind alle ausgeflippt. Also haben wir damit zu rechnen, dass wir in Amerika einen Inflationsanstieg haben, wenn sich die Tarifpolitik so darstellt, wie sich Donald Trump eigentlich seit seinem Administrationsbeginn präsentiert? Und wir haben auf der anderen Seite eigentlich damit auch eine Art Fed, die jetzt nicht so ganz mitspielen kann. Also die Zinsen aggressiv zu senken, ist vielleicht nicht ganz leicht möglich. Bedeutet für den Kapitalmarkt, dass wenn er dieses Momentum bestätigt sieht und wenn jetzt am 2. April eine Reihe von Tarifen etc. loslassen, sich genau diese volkswirtschaftliche Erwartungshaltung manifestiert. Und auf das wird der Markt reagieren. Nicht auf die Äußerungen von Donald Trump, was gut, was bad oder wer jetzt Katzen frisst, sondern auf die ökonomischen Entwicklungen. Und das ist in Amerika ein wirklich sensibles Gut. Kapitalmarkt hat eine BIP-Rolle. Also das GDP in USA ist zu einem relativ erkennbaren Anteil auch durch die Entwicklung an den Aktienmärkten vor allem geprägt. Und wenn jetzt beginnen diese Märkte zu korrigieren, über diese minus 10% de facto in manchen Bereichen hinaus, dann hast du ein Momentum drinnen, das auch den Investitionsrahmen gegenüber Amerika beeinflusst. Dann wird dort nicht mehr so viel Dollar gekauft. Dann wird die Leitwährung eigentlich auch darunter leiden. Und damit beginnen eigentlich dann auch die Währungsspielereien, ob das jetzt mit China oder mit Europa sich darstellt. Das wird nicht so angenehm sein, wenn dann noch die Zollhemmnisse kommen, wo nicht jeder auf einen Währungsvorteil sofort reagieren kann, weil dazwischen die ein oder anderen Zollschranken aufgebaut wurden. Dann wird es wirklich die Stolperfalle aufgestellt werden. Und ich glaube, dass das für die Amerikaner derzeit das größte Risiko darstellt. Und deswegen wird der Kapitalmarkt in Amerika auch einer enormen Aufmerksamkeit jetzt zugebilligt, genau darauf aufzupassen, ob jetzt diese Situation hält oder nicht. Und dann kommen die Sektoren, dann kommen Technology oder Industrials oder Banks, whatever. Aber zuerst wird einmal auf das das emotionale geografische Momentum gedacht.
Und der Anleger, was macht der mit seinen Emotionen?
ja, man sieht sie am Goldpreis. Die meisten wissen nicht wohin. Deswegen ist die Safe Haven ist eigentlich angesagt. Ich glaube, dass wir in Europa, aber auch teilweise beginnend in China, eine Art positives Momentum derzeit genießen dürfen. Wie lange das anhält, ist natürlich die Frage. Aber es hat zumindest von der Größenordnung der investierten Gelder und eigentlich im Budget jetzt mittlerweile auch abgesegneten Geldern durchaus einen mittel- bis längerfristigen Charakter eingenommen, der auch logischerweise mit dem entstehenden Selbstbewusstsein und mit der Entscheidungsfreudigkeit der Politik in Europa 1:1 sich nach oben handeln kann. Das liebt man an den Kapitalmärkten. Die Belastbarkeit, die Sicherheit oder zumindest diese Visibilität, in welche Richtung sich etwas entwickelt. Und wenn das positiv die Richtung ist, natürlich dann umso lieber. In Amerika hast du das derzeit nicht. Und daher wird auch diese geopolitische Asset Allocation sich derzeit bestätigend nach Europa verlagert haben und auch weiterhin in Europa verlagern. Das, was wir sehen werden, ist allerdings, dass der europäische Investor beginnt, sein eigenes geografisches Umfeld mehr zu mögen. Das, was wir nämlich die letzten Wochen gesehen haben, war sehr starke Allokation aus USA heraus nach Europa, die auch typischerweise wie USA all or none gegangen ist. Deswegen auch diese hohen Volatilitäten, der Sprung hinein in den Markt, der war de facto sehr, sehr US-lastig. Also man sagt, 80% der Assets sind aus Amerika gekommen und definitiv auf der anderen Seite auch aus Amerika teilweise gegangen. Das könnte sein, dass wenn sich Europa jetzt einmal nach oben performt, dass die auch wieder zurückgehen. Aber das gegenläufige Momentum, das beginnt jetzt gerade sich zu entwickeln, nämlich dass in den Asset Allocations auch der europäischen Investoren Europa wieder eine stärkere Position einnehmen darf. Und das ist insofern begleitet von einem zweiten Trend, nämlich dem Trend, dass das passive Investment sich jetzt langsam aber doch beginnt in seiner übermäßigen Dominanz zu normalisieren oder zumindest teilweise sogar rückläufiger zu tendieren und dass der aktive Manager, der rechtzeitig halt die eine oder andere Rüstungsaktie gehabt hat oder zumindest Defense-Aktie, Verteidigungsaktie, Rüstung ist es ja nicht, oder die ein oder anderen Sektortrends rechtzeitig erkannt hat, plötzlich eine Outperformance zeigt, die hier als Investment oder als Eintritt eines solchen Investments glaubwürdig erscheinen. Und unter diesem Aspekt glaube ich, dass wir in Europa eigentlich keine schlechte Börsenphase für uns haben. Wir müssen uns natürlich aufpassen, in welchen Anführungszeichen Sektoren wir uns bewegen oder in welche Aktien wir kaufen oder welche Fonds wir kaufen. Aber ich glaube, das europäische Momentum, das hat jetzt Rückenwind erhalten.
Wolfgang Matejka, Fondsmanager, Asset Manager bei Matejka und Partner. Dankeschön für Ihre Insights.
Sehr gerne, Herr Groß.
Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.